Ja, ich freue mich sehr. Wir haben gar nicht abgemacht auf Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch. Schweizerdeutsch ist okay, okay. Ja, ich freue mich sehr, wieder da zu sein im Fürstenland, Fürstentum. Ich freue mich sehr. Stellt euch vor, da in Schaan machen sich auf zwei Menschen zum Social Experiment, also zum sozialen Experiment. Der eine ausgerüstet mit Kamera und dem ganzen Equipment. Und der andere bereitet sich vor. Er tut seine ganze Jacke, die er hat, mit Geldscheiben kleben. Vorne bis hinten, die grosse, kleine, alle Beträge. Und auf seinem Hals hängt ein grosses Schild, wo drauf steht: Nimm alles, was du brauchst. Und so machen sie sich auf, oder? So wie man so kennt, so YouTube-Filme und so. Und dann laufen sie da durch die Stadt in Schaan und die einen Gassen und Quartier und so weiter. Ich weiß nicht, ob es das hat, es ist ja nur ein Beispiel, aber dann begegnet ihm ein Obdachloser und zögernd fragt er: Darf ich eins nehmen? Und nimmt zwei, weil der Mann ihm sagt: Ja, nimm so viel, wie du brauchst. Ein bisschen später kommt ein gut ausgesehener Mann, sieht aus von weitem wie ein Topmanager, gute Kleidung, schöne, teure Aktentasche, kommt und fängt da einen nach dem anderen abzupflücken. Und der Mann fragt ganz einfühlsam: Ja, brauchst du das wirklich? Und dann sagt er: Ja, ich muss meinen Porsche noch in die Werkstatt bringen. Ich weiss, die Geschichte ist ein bisschen weit hergeholt, aber es ist ja faszinierend, dass Geld eine wirkliche Anziehungskraft hat. Und je mehr das man hat, desto mehr will man auch haben. In der Schweiz redet man nicht so über das Geld. Da hat man es. Ich weiss nicht, wie es da im Fürstentum ähnlich ist. Das ist nicht in jedem Land so. Bei den einen fängt schon bei der Begrüßung an, zum Beispiel in Kambodscha, in Afrika. Da fragt man: Und wie geht's? Wie viel verdienst du? Das ist so in der Begrüßungsklausel inklusive. Ich frage das jetzt euch nicht. Keine Angst, als Schweizer sowieso nicht. Jesus redet auch sehr viel über das Geld. Das Geld kommt immer wieder vor in der Bibel. Und hast du eine Folie weiter? Und heute geht es darum, um das Thema: Was ist eigentlich der wahre Reichtum? Von Schaan gehen wir auf die Straße von Galiläa. Und nicht nur das Geld hat eine Anziehungskraft, sondern irgendwie auch der Jesus. Ganz viele Menschen, lesen wir in Lukas 12, kommen zu dem Jesus, strömen zu dem hin aus ganz verschiedenen Motiven und Hintergründen. Wir wissen nicht genau, warum. Aber wir lesen davon, dass eine unzählige Masse da ist. Schon interessant, wir lesen sogar davon, dass sie auf den Füßen herumgetrampelt sind. Was wir ja gut vorstellen können, von grossen Menschenauflauf. Und irgendwie mittendrin, so scheint es, führt Jesus mit seinen Jüngern ein Gespräch, seelenruhig. Doch plötzlich getraut sich einer aus der Menge rauszutreten und sagt: Lehrer, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Die Frage erinnert mich ein bisschen an meine Kindheit, als ich zum Mami oder zum Papi gerannt bin und gesagt habe: Mami, mein Bruder will mein Spielzeug nicht mit mir teilen. Wir alle kennen die Machtlosigkeit. Wenn irgendjemand etwas braucht, wo eigentlich auch uns gehört. Und wir versuchen, zu irgendjemandem zu gehen, wo wir uns ein Vertrauen schenken, wo irgendwie das Gefühl hat, er kann das schlichten oder richten, wo vielleicht sogar über uns Beinen steht. Jesus antwortet ziemlich hart dem Mensch. Er sagt: Mensch, wer hat mich zum Richter und Erbschlichter über euch gemacht? Also in anderen Worten: Nein, ich bin nicht der, der deinem Bruder hilft, das Erbe zu teilen. Hä? Jesus ist doch der, der für die Armen da ist, der, der schaut, dass soziales Recht wiederhergestellt wird. Warum sagt Jesus so hart Nein? Wer ist Jesus für uns? Welche Aufgabe hat Jesus, wenn wir an ihn denken? Ist Jesus unser guter Freund, der uns hilft, unsere Wünsche zu erfüllen? So ein bisschen ein Wunschautomat. Oder ist Jesus einer, der sehr gute Werte hat, so ein Sozialreformer, einer, wo man uns dranhängen kann? Und ja, das macht es gut. Oder ist Jesus der Freund, der uns hilft, um mehr Wohlstand zu bekommen? Jesus hat eine ganz klare Aufgabe, als er in die Welt hineingekommen ist, eigentlich nur eine Absicht gehabt. Er ist gekommen als Retter, als Erlöser von dieser Welt. Und man fragt sich, von was muss er denn uns Menschen erlösen? Wenn wir weiterlesen in dieser Geschichte, werden wir fündig, dass Jesus uns von der Habgier möchte erlösen. Ein bisschen später im Timotheus schreibt der Paulus, dass die Habgier die Wurzel von allem Bösen ist. Die Habgier zerstört die Gemeinschaft mit Gott. Habgier nennt darum die Bibel auch Sünde. Und Jesus ist gekommen auf die Welt, um uns zu erlösen von dieser Habgier, von dieser Macht, von der Habgier. Und um das zu verdeutlichen, warum Jesus gekommen ist, hat er dann eine Geschichte erzählt. Eben, wir erinnern uns, Jesus steht mittendrin von einer riesen Menschenmenge. Und dann fängt er an zu erzählen, da war ein Mann, der einen riesen Besitz hatte, viel Güter, viel Olivenhain, viel Trauben, viel Korn, viel Weizen, alles Mögliche. Und in diesem Jahr hat er einen riesen Ertrag gehabt. Und er hat sich überlegt, hat angefangen, Selbstgespräche zu führen, im Kopf hin und her überlegt, was soll ich nur machen? Er hat gesehen, ich habe so viel gearbeitet, ich habe so viel Ertrag, aber ich habe keinen Platz. Eine Frage, die sich eigentlich nur Wohlhabende stellen können. Kommen wir von unserem Einkauf zurück und haben keinen Platz mehr in unserer Vorratskammer, wo können wir unsere Sachen hinstellen? Und er rübt sich weiter und plötzlich hat er eine geniale Idee. Yes, ich reisse die Scheune ab und baue noch grössere, dass alles Platz drin hat. Yes, das ist eine gute Idee. Und dann sage ich mir, ich habe es geschafft. Trink, iss, bis fröhlich und geniesse dein Leben. Das Gleichnis, das Jesus erzählt, ist so echt, dass wir in unserer Zeit das Gefühl haben, Jesus redet von uns. Also mir geht es so. Doch das Selbstgespräch, das der Mann führt, wird jäh unterbrochen. Es passiert das Unerwartete, Gott redet. Gott bricht ein das Selbstgespräch und sagt, du Narr, du Dummkopf, wie kannst du nur so töricht sein? Noch in der Nacht wird man das Leben von dir fordern. Und wem gehört denn das, wenn du nicht mehr da bist? Wem wird das alles gehören? Jesus schaut in die Menge und sagt, so wird es all denen gehen, die genauso handeln wie der Mann. Wo nur auf den Gewinn aus sind, aber im Hinblick auf die Ewigkeit sind sie arm. Wir wissen nicht, ob der Mensch enttäuscht war von dieser Antwort von Jesus. Wir wissen auch nicht, ob der Mensch die Antwort überhaupt verstanden hat. Aber was wir wissen, ist, dass Gott nicht gekommen ist, um irgendwelche Erbschlichter zu machen, sondern er ist gekommen als Erlöser. Er ist gekommen, um uns an die Hand zu nehmen und uns den wahren Reichtum aufzuzeigen. Und den werden wir heute Morgen ein bisschen mehr kennenlernen. Der Mensch in diesem Gleichnis, dem ist richtig gut gegangen. Er hat das ganze Jahr viel gearbeitet, sein Besitz ist gestiegen, wahrscheinlich hat er noch mehr Arbeiter können einstellen und dann am Schluss hätte er können sagen, ich habe es geschafft. Jetzt ruhe ich mich aus. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich kenne die Sehnsucht. Jetzt kann ich mich endlich ausruhen. Der Mensch hat eine Sehnsucht nach Ruhe und Frieden. Der Gedanke ist uns nicht fremd. Wir haben irgendein Problem. Ah, wenn das gelöst ist, dann ist es gut. Ah, wenn die Prüfung vorbei ist, wenn die Herausforderung geschafft ist. Es ist wie ein Haschen nach Sicherheit. Ein Haschen nach, yes, jetzt ist es gut, jetzt habe ich es geschafft. Wir sehnen uns nach einem Leben im ruhigen Gewässer. Und dafür arbeiten wir sehr hart. Und wenn wir so darüber nachdenken, dann kommen wir fast bis an den Punkt an, wo wir sagen, ja, unser Glücksgefühl hängt eigentlich von dem ab. Je voller unsere Vorratskammern sind, desto besser geht es uns. Das Blöde nur an dieser ganzen Sache ist, gerade an diesem Beispiel auch, der Mann ist abhängig geworden jetzt von seinem Ertrag. Was ist das eigentlich für eine Abhängigkeit? Ich weiss, es ist ein bisschen provokativ, aber es könnte so aussehen wie der Dagobert Duck. Der Mann muss jetzt sein ganzes Leben lang dafür sorgen, dass sein Hab und Gut, seine riesigen Scheune, nicht von Dieb geklaut werden. Oder dass irgendandere plötzlich Anspruch erheben auf seinen Ertrag. Das ist genau das Problem auch vom Dagobert Duck. Er ist abhängig von seinem Besitz. Das ganze Leben hängt an dem Besitz ab. Kürzlich hatte ich ein Gespräch mit einer Frau. Und sie ist da gerade vor der Berufswahl und weiss nicht genau, wohin das gehen soll. Und dann hat sie mir offenbart, sie will ganz viel Geld verdienen. Und dann habe ich sie gefragt, warum willst du viel Geld verdienen? Und dann hat sie gesagt, ja, ich will keine Schulden machen. Und dann habe ich sie gefragt, ja, warum willst du keine Schulden machen? Und dann hat sie mir gesagt, sie will eben ein Haus bauen. Und wenn man ein Haus baut, dann muss man einen Kredit aufnehmen. Und ja, es ist schwierig. Viele von uns haben ja auch so Sehnsucht wie ein junge Mädchen. So viel Geld verdienen, dass wir endlich, dass es uns gut geht. Erst heiraten, wenn wir genug Geld haben. Erst dann, wenn wir in Sicherheit sind. In uns schlummert der Wunsch, dass wir irgendwie sicher sein wollen. Und irgendwie um unsere Sicherheit zu wiegen, wenn wir ganz viel Geld verdienen. Und wenn wir plötzlich es geschafft haben, wenn wir plötzlich viel Geld haben, dann wollen wir immer mehr. Das Geld ist sehr anziehend. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass Jesus in diesem Beispiel das Geld verdienen nicht als negativ beurteilt? Im Beispiel, der Mensch hat sehr viel Reichtum gehabt. Ein riesiges Land, viel Erträge. Das ist überhaupt nicht negativ. Das stört Jesus überhaupt nicht in der Tat. Im Gegenteil, Gott hat ihm sogar ganz viel Reichtum geschenkt. Es ist ja seine Gnade, dass er so viel Ernte hat können einfahren das Jahr. Jesus stört es auch überhaupt nicht, dass der Mensch die Idee hat, das Leben zu geniessen, essen und zu trinken. Jesus hat sehr viel das Leben genossen und getrunken, das ist sehr wichtig. Wir erinnern uns an die Hochzeit in Kanaan. Was stört eigentlich Jesus? Das Gleichliche möchte eigentlich aufzeigen, dass der Mensch sich am Vergänglichen festklammert. Der Mensch klammert sich an seinem Hab und Gut fest und ist davon abhängig. Und darum verfehlt er das Ziel. Er hat Gemeinschaft mit seiner Vorratskammer, anstatt Gemeinschaft mit Gott. Wie geht es mit dir? Hast du auch Gemeinschaft mit deinem Besitz, mit deinem Haus? Klammerst du dich an deine Sachen, die du hast? Plötzlich folgt der grosse Schock. Gott redet. Gott spricht direkt in die Herzen von dem Menschen. Gott unterbricht Selbstgespräche. Und zwar eindeutig und besonders hart. Du Narr, wie kannst du nur so denken? Jesus fordert eigentlich die ganze Menschenmenge, die vielen Leute, die immer rum sind, zu einem Gedankenspiel raus durch das Beispiel. Und das werden wir jetzt auch machen. Stellt euch mal vor, heute am Sonntag, wenn du heimgehst nach dem Gottesdienst, ist nichts mehr da. Dein ganze Haus ist leer geräumt. Jeder Besitz, alles Kostbare, was du hast, ist nicht mehr vorhanden. Nicht mehr. Was bist du denn noch? Die Botschaft von Jesus Christus hören wir durch die ganze Geschichte immer wieder. Hey Leute, wacht auf. Niemand lebt davon, dass er viele Sachen hat. Niemand von uns ist in der Lage, unseren Tag auch noch ein bisschen zu verlängern, durch das, dass wir mehr Geld haben oder mehr Besitztümer. In anderen Worten, ihr setzt auf die falsche Sicherheit. Was ist eigentlich die einzige Sicherheit, die wir haben im Leben? Das einzige Unausweichliche. ist im wortwörtlichen Sinn der todsichere Tod. Der ist todsicher. Und eines Tages wird auch unser Leben, auch mein Leben da auf der Erde ein Ende haben. In der Nacht wird man das Leben fordern, sagt Jesus in dem Gleichnis. Was heisst das, das Leben fordern? Fordern, man kennt ja das Wort vielleicht aus dem Diebstahl. Irgendein Dieb kommt zu uns oder in die Bank hinein mit angeschlagenen Pistolen. Hey, gib mir sofort dein Geld. Das Fordern ist nicht gemeint. Sondern in dem Beispiel wird das Wort benutzt, das eigentlich heisst, das zurücknehmen, was ihm rechtmäßig zusteht. Und da entfaltet sich das ganze christliche Menschenbild. Dass wir leben dürfen, ist ein Geschenk von Gott. Das ist eine Gnade, dass wir leben dürfen, dass wir atmen dürfen. Und eines Tages fordert Gott das zurück, was ihm rechtmäßig zusteht. Was bringt es einem Menschen, wenn seine Vorratskammern gefüllt sind? Den Vers habe ich vorher schon mal erwähnt. In 1. Timotheus 6, 9 steht: Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke. Und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergrund und Verderben stürzen. Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich hier ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Ein bisschen vorher lesen wir die bekannten Vers: Wir haben nichts in die Welt hineingebracht und können auch nichts mit rausnehmen. Auch der Psalmist hat gesagt: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Jesus provoziert mit dem Gleichnis. Er fordert raus, er schockiert. Und auch die Zuhörer sind schockiert gewesen. Aber gleichzeitig ist allen bewusst gewesen, alle, die so leben wie der Mensch, haben nichts vorzubringen, wenn es auf den Blick auf die Ewigkeit geht. Doch das Schöne ist, Jesus endet da den Gedankengang nicht, sondern die Herzen der Zuhörer sind jetzt offen gewesen. Und ich hoffe, auch unsere Herzen sind jetzt offen für das, was Gott möchte sagen. Die Botschaft von Jesus, die er dann gesagt hat, ist kurz und simpel. Hey Leute, sammelt euch keine Schätze, wo Diebe sie nähen oder Motten fressen können. Sammelt euch Schätze mit Ewigkeitswert. In anderen Worten von Matthäus: Trachtet viel mehr nach seinem Reich, dann wird euch alles andere zufallen. Jesus möchte uns aufzeigen, dass es eine geniale Alternative gibt. Eine Alternative von einem Leben voller Angst und Sorgen. Wenn wir unser ganzes Hab und Gut, unser Lebensglück auf unseren Gewinn ausrichten, dann sind wir eigentlich von der Angst getrieben. Auch der Dagobert Duck hat immer Angst gehabt, dass irgendjemand nur einen Pfennig von seinem Geld wegnimmt. Jesus möchte uns von dieser falschen Abhängigkeit befreien und möchte uns eine neue Abhängigkeit schenken, eine Abhängigkeit, die befreit. Er sagt: Der Vater im Himmel weiß genau, was wir bedürfen. Die Ungläubigen machen sich Sorgen um Essen und Trinken und sind voller Angst und Sorgen getrieben. Ihr aber sollt aber nach dem Reich Gottes trachten. So wird euch das alles zufallen. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann verändert das unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln. Und er sagt, wie wir zum wahren Schatz finden dürfen, indem wir uns nach dem Reich Gottes trachtet. Und das führt uns natürlich zu der spannenden Frage: Wie können wir in einer Gesellschaft, wo wir drin leben, wo Geld regiert, uns nach dem Reich Gottes ausrichten? Ist das überhaupt möglich? Die Antwort von Jesus war damals wie auch heute sehr radikal gewesen. Es steht nämlich in Lukas 12, das ist das Fazit von dem ganzen Abschnitt: Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht, im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Puh. Nein, ich fordere euch jetzt nicht raus, heim zu gehen und alles zu verkaufen. Warum nicht? Es kann sein, dass Gott das wird von dir. Aber auch da dürfen wir den Text nicht isoliert anschauen, sondern im ganzen Blick betrachten. Und wir lesen auch, dass der reiche Zöllner, der Levi und auch andere, der Zachäus, die haben nicht den ganzen Besitz müssen verkaufen. Aber was bedeutet denn die Worte? Es bedeutet, dass wir uns immer wieder bewusst von unserem Besitz loswerden. Vielleicht auch Sachen mal verkaufen. Bewusst uns vom Besitz trennen. Warum? Machen wir ein zweites Gedankenspiel. Stellt euch vor, ihr habt daheim etwas richtig Wertvolles. Ich weiß auch nicht, vielleicht macht ihr gerne Fotograf und ihr eine ganz teure Kamera daheim. Oder ein Auto. Irgendetwas Wertvolles. Und jetzt überlegt euch folgendermaßen: Würdet ihr das Wertvolle, wo du jetzt gerade daran denkst, jemandem auslehnen? Auch jemanden, den du gar nicht kennst, der an dir die Tür klopft und fragt, darf ich es auslehnen? A. Und B. Würdest du das Kostbare jemandem verkaufen? Wenn ihr beides mit Nein beantwortet, dann muss ich euch sagen, dass ihr das Kostbare nicht besitzt, sondern dass das Kostbare euch besitzt. Wir sind abhängig von dem. Und genau das möchte Jesus verhindern. Er möchte nicht, dass wir abhängig sind von dem Kostbaren, dass wir uns an dem festklammern. Vielmehr sollen wir uns an Gott festklammern. In Apostelgeschichte, also ziemlich viel später in der Geschichte, wo Jesus schon in den Himmel aufgefahren ist, lesen wir dann die praktische Umsetzung, wie das gegangen ist. Dort haben Christen alles verteilt, alles verkauft, alle Güter und haben sie untereinander aufgeteilt und haben für andere gesorgt, für Almosen und so weiter und so fort. Wir sind ja 2000 Jahre später, es hat sich vieles gemacht in der Kirchengeschichte. Es sind Waisenhäuser aufgebaut worden, Hilfswerke ohne Ende aufgebaut. Die Kirche setzt sich für Arme und Obdachlose ein. Mittlerweile ist es sogar so, dass durch die christliche Kultur, die wir haben, sogar der Staat sich für Benachteiligte einsetzt. Das ist das Erbe von unserem christlichen Wertedenken. Was war eigentlich der Fehler des Menschen in diesem Beispiel? Der Fehler war, dass er nur an sich selber gedacht hat. Dass seine Gedanken, die er hatte, in seinem Selbstgespräch nur um sich selber gedrillt haben. Heute, im 21. Jahrhundert, würde das bedeuten, ah ja, es gibt so viele Hilfswerke, die machen so viele gute Sachen, dann muss ich ja nicht mehr meinen Teil dazu beitragen. Oder in unserer Gemeinde gibt es Leute, die ganz gut verdienen. Sollen die doch zahlen? Dann muss ich nicht. Kennen da so Gedanken? Ich kenne die, die nur um uns selber trüllen. Wenn wir Jesus Gehör schenken, dann merken wir, dass Jesus Geld als Prüfstein von unserem Glauben macht. Als Prüfstein, ob wir wirklich unser Vertrauen ganz Jesus legen. Ob wir vertrauen, dass er wirklich der Versorger ist vom Leben. Jesus sagt, dass wir uns besser Schätze im Himmel sammeln sollten. Wie geht das? Und was ist das für ein Schatz? Ich habe euch vorher schon mal gesagt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann ändert sich unser Denken, Fühlen und Handeln. Es passiert etwas. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn unser Herz an Jesus gehängt ist, dann folgt automatisch Grosszügigkeit. Grosszügigkeit auch im Finanziellen ist auch ein Beispiel, dass man mit Jesus unterwegs ist. Kleine Randbemerkung, Grosszügigkeit heisst nicht verschwenderisch. Aber grosszügig bedeutet wirklich grosszügig geben. Warum ist Grosszügigkeit eine automatische Folge? Weil Jesus uns von der Habgier befreit hat. Er befreit uns von dieser Sorge, oh, ich lebe ganz unsicher, wenn ich das Geld nicht habe auf dem Bankkonto. Er nimmt uns an die Hand und sagt, hey, ich möchte dir ganz einen anderen Frieden schenken. Einen Frieden, der viel tiefer geht. Wie können wir eigentlich Gott vertrauen? Wie können wir unser Leben ganz ihm hingeben? Und das bedeutet, dass wir uns eigentlich auf das besinnen, wer Jesus eigentlich wirklich ist. Er ist der Erlöser. Er ist gekommen als Kreuz, hat sein Leben am Kreuz gegeben, hat uns losgekauft von dieser Versklavung der Sünde, hat uns befreit durch sein kostbares Blut. Damit wir Frieden dürfen haben und Gemeinschaft mit Gott. Und darum bleibt auch die Frage heute im Raum, wenn wir vom Geld oder von Gott abhängig sind. Es ist eine Frage, die wir uns immer stellen müssen, wo wir zu den 2% reichsten der ganzen Menschen gehören. Also wenn du einen Kühlschrank hast, der 24 Stunden 7 läuft und einen Laptop, dann gehörst du zu den 2% reichsten auf der ganzen Welt. Wenn du von Gott abhängig sein möchtest, dann geh heute nach dem Gottesdienst heim und überleg dir, wohin geht eigentlich mein Geld? Bin ich bereit, auch davon etwas abzugeben und anderen zu geben? Bin ich bereit, meinem Glauben Taten folgen zu lassen? Für mich persönlich ist das sehr ein herausforderndes Thema. Für mich persönlich wühlt das mein Herz immer wieder auf. Und auch ich gehe immer wieder zu meiner Frau und wir haben immer wieder an der Küche, immer wieder ein Gespräch miteinander. Wo sollen wir unser Geld hingeben? Wo sollen wir spenden? Ich möchte grosszügig sein und ich möchte geben, weil wir sind auch ganz gesegnete Menschen. Und es ist spannend, was ich erlebe, wenn meine Frau plötzlich eine Idee hat, wo wir das Geld hingeben können, oder ich, wie Jesus uns wirklich mit einer tiefen Freude beschenkt. Und immer wenn ich den Weg auch fahre, seit ich mit Jesus unterwegs bin, merke ich auch, dass Geben wirklich glücklicher macht als Nehmen. Das hat auch Jesus gesagt. Gott befreit uns, befreit mich von der Habgier, befreit mich von der Angst, nicht zu genug zu haben, befreit mich von der Angst, zu kurz zu kommen. Und darüber hinaus möchte er unser Lebensglück nicht von materiellen Dingen abhängig machen, sondern von Jesus Christus. Das ist etwas, das über den Tod hinweggeht. Etwas, wo uns hinführt in die Ewigkeit. Jesus hat gesagt, er wird für uns Wohnungen bauen. Möchtest du auch dort eines Tages einziehen? Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, das ist eine grosse Herausforderung, wo wir drinstehen. Auf der einen Seite ist es ein riesiges Geschenk, eine riesige Gnade, dass wir im Wohlstand leben dürfen. Dass du durch die ganze Geschichte unsere Länder immer wieder reich gesegnet hast. Herr, uns geht es gut. Und wir gehören zu den 2% reichsten Menschen auf dieser Welt. Herr, und der ganze Wohlstand wird immer wieder auch unser Herz erobern. Und uns mit Habgier vergiften. Herr, vergib mir, vergib uns, wo wir unser Herz an Besitztümer, an Geld, an Sachen hängen, anstatt an dich. Herr, lehr uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Herr, hilf uns zu grosszügig geben, weil du uns grosszügig beschenkt hast. Danke, himmlischer Vater, bist du da. Amen.